Das Wort, das der heutigen Predigt zugrunde liegt, steht in der Apostelgeschichte im 6. Kapitel. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut, und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Judengenossen aus Antiochia. Diese Männer stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten die Hände auf sie. Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Herr, wir bitten dich, dein guter Geist führe uns in alle Wahrheit. Amen. So. Liebe Gemeinde, es ist eine spannende Geschichte. Und in dieser spannenden Geschichte aus der Frühzeit des Christentums, aus der ersten Gemeinde, gibt es so etwas wie ein Schlüsselwort. Zumindest empfinde ich das als ein Schlüsselwort in dieser Erzählung. Ein Schlüsselwort, das viel von dem erklärt, warum es hier zu Spannungen und zu Vorwürfen kommt. Und dieses Schlüsselwort übersetzt Luther ganz wörtlich und treffend mit übersehen. Paratheorein heißt es im Griechischen. Menschen und ihre Bedürftigkeiten wurden übersehen, nicht wahrgenommen. Über sie wurde hinweggesehen. Was Lukas hier berichtet, ist nicht der erste Konflikt in dieser frühen Gemeinde. Zwei Kapitel vorher haben wir schon einen Konflikt. Aber es ist einer, der die Gemeinde in ihrem wesentlichen Selbstverständnis berührt. So banal dieser Konflikt aufs Erste erscheinen mag, er ist nicht banal. Er geht in die Mitte dessen hinein, was christliche Gemeinde ausmacht. Es ist ein Konflikt, der nichts mit dem Widerstand zu tun hat, den diese frühe Gemeinde von den jüdischen Behörden erfahren hat. Es ist kein äußeres Problem, um das es geht. Ein inneres ist es. Das Problem hat mit der Gemeinde selbst zu tun. Warum geht es hier um etwas, das ganz tief im Inneren der Gemeinde verankert ist? Sie alle kennen diese Stelle, die zwei Kapitel vor unserem in der Apostelgeschichte steht, wo Lukas, wir wissen ja nicht, wer die Apostelgeschichte geschrieben hat, wo Lukas von einem erstaunlichen Verhalten der Christen erzählt. Ich zitiere: Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten sie die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Vermutlich hat diese Einstellung ihre Wurzeln in der Jesusgemeinschaft, in diesen 3 Jahren, in denen die Jünger mit Jesus gelebt haben, besitzlos und abhängig von den Gaben anderer. Aber ich will heute gar nicht über dieses Phänomen sprechen, welcher Anspruch hinter diesem Verhalten steckte, ob dieser Anspruch durchgehalten wurde, ob er gescheitert ist, wie dieser Anspruch dann zum Teil im Mönchtum wieder aufgenommen worden ist und in manchen mittelalterlichen Bewegungen bei Franz von Assisi oder Petrus Waldes. Ich möchte auch gar nicht darüber sprechen, was ein derartiges Ideal für uns bedeuten könnte. Ob es denn überhaupt lebbar ist für eine christliche Gemeinschaft, eine Gemeinde oder eine Kirche. Ich sage ganz ehrlich, dieses Thema ist mir heute zu groß und es ist ja auch nicht unser Text. Ich wende mich dem vergleichsweise kleinen Thema unseres Textes zu, aber wir können ihn nur verstehen, wenn wir begreifen, dass etwas Größeres dahinter steht. Und dass dieses Größere wesentlich war für die Gemeinde. Also noch einmal, in dieser christlichen Gemeinschaft, in der ersten Kirche mit ihrem hohen Anspruch, kommt es zu Konflikten. Und diese Konflikte scheinen ihre Wurzeln nicht zuletzt darin gehabt zu haben, dass es 2 Gruppen in dieser jungen Gemeinde gibt. Hier werden sie die Hellenisten und die Hebräer genannt. Man unterscheidet sie nach der Sprache und zwar aus einem guten Grund. Die Hebräer sind die Einheimischen. Sie leben im Land, leben schon immer im Land. Sie sind untereinander bekannt, sie kennen sich aus, sie sind untereinander vernetzt, auch als sie dann Christen werden. Und da ist diese andere Gruppe der Hellenisten. Sie sind, um es etwas salopp zu sagen, die Zugereisten, die Einwanderer und in gewissem Sinn auch Fremde. Es geht schon um Juden, ja? Aber es geht um Juden, die ursprünglich ihr ganzes Leben im Ausland gelebt haben. In Rom, in Alexandria, in Korinth und wo auch immer in dieser riesigen jüdischen Diaspora rund um das Mittelmeer. Diese Juden sprechen Griechisch, so wie wir, die meisten von uns, heute Englisch sprechen, denn das ist die Weltsprache, die überall verstanden wird. Hebräisch verstehen sie nicht. Wie auch. Aber es ist vermutlich so, dass es nicht wenige dieser Juden gab, die in der Diaspora lebten, die in der römisch-hellenistischen Kultur aufgewachsen waren und eben nur Griechisch sprachen, dass es einige von denen gab, die im Alter, weil ihnen ihr jüdischer Glaube so viel bedeutete, die dann nach Jerusalem gezogen waren, nach Jerusalem übersiedelt waren, um hier ihren Lebensabend zu verbringen. Weil sie aber nicht Hebräisch sprachen, gab es in Jerusalem für sie auch einige jüdische Synagogen, in denen Griechisch gesprochen wurde. Offenbar war es so, dass diese Hellenisten als Zugezogene, die sich eine solche Übersiedlung leisten konnten, auch eher zu den Begüterten gehörten. Aber wenn der Mann starb, konnte das für die hinterbliebene Frau problematisch werden. Als Witwe in einem fremden Land, ohne Familie und ohne Vernetzung, stand sie auch sehr schnell ohne Unterstützung da. Und nun gab es offensichtlich aus dieser Gruppe der Hellenisten, Viele, die vom christlichen Glauben angesprochen wurden und die sich ihm zuwandten, sie gehörten nun zur Gemeinde dazu, aber dennoch waren sie in dieser Gemeinde nicht gut vernetzt. Sie standen am Rand und sie fanden sich vielfach einfach nicht auf dem Radar derer, die für die Mittel der Verteilung zuständig waren. Denn es gab ja keine diesbezügliche Organisation. Das erfolgt ja über Beziehungen, wo man einander kennt. Und dieses Einanderkennen war eben in Bezug auf die hellenistischen Witwen unterentwickelt. Sie sind schlecht aufgestellt. Und irgendwann merken sie, dass man sie übersieht, dass man sie nicht wahrnimmt, dass sie keine Unterstützung bekommen und sie empfinden das als ungerecht und einige ergreifen das Wort und sie beschweren sich. Und diese Beschwerde findet Gehör sozusagen auf höchster Ebene. Die Apostel selbst nehmen sich dieser Sache an, denn für sie ist klar, es geht hier um keine Kleinigkeit, sondern es geht darum, dass in der Kirche Jesu Christi Gerechtigkeit herrschen müsse. Dass sie alle eins waren und dass deshalb kein Teil, kein Glied des Leibes übersehen werden durfte. Alles andere würde die christliche Gemeinde und ihre Botschaft unglaubwürdig machen. Denn ihre Botschaft war nicht einfach die von einer individuellen Erlösung, sondern diese Botschaft resultierte in einem neuen Leben. Die Botschaft war nicht nur geistlich, sondern sie war auch handfest leiblich. Oder um es besser zu sagen, zwischen diesen Bereichen existierte schlicht und ergreifend kein Bruch. Sie gehörten zusammen, so wie die Botschaft Jesu mit seinem Leben eins war. Wie sie den ganzen Menschen umfasst und gemeint hat. Und das hat Jesus ja immer wieder klar gemacht, nicht zuletzt in dem Gleichnis, das wir gehört haben. Wo es auch darum geht, dass diese Liebe nur ganz handgreiflich erlebbar wird. Wie das war in dieser frühen Gemeinde, weiß ich nicht so genau. Aber ich kann es mir vorstellen, aus meiner Erfahrung heraus. Da könnte es nämlich in dieser Situation in der Gemeinde durchaus auch ärgerliche Stimmen gegeben haben. Stimmen, die diese Beschwerden, die da auf einmal auftauchen, als einen echten Störfaktor empfunden haben. Die vielleicht der Meinung waren, jetzt läuft es gerade so gut und dann ist schon wieder Sand im Getriebe. Warum muss es immer diejenigen geben, die sich beschweren? Wichtig ist doch, dass das Wort läuft und dass die Menschen das Evangelium hören. Der Flow, den wir haben, den dürfen wir nicht brechen und die Gunst der Stunde müssen wir nutzen. Aber was heißt das Evangelium hören? Was ist Evangelium? Evangelium ist nicht einfach nur, unter Anführungszeichen, eine Botschaft. Evangelium ist die Inkarnation von Gottes Barmherzigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit in der Kirche. Inkarnation ist Fleischwerdung des Evangeliums, ist Leiblichwerden, ist Konkretwerden, so wie Gottes Liebe Fleisch wird, Mensch wird, so will diese Liebe Fleisch werden, leiblich werden, sichtbar werden, spürbar, angreifbar unter uns und durch uns. Und deshalb kann es in der Kirche Jesu Christi eines nicht geben, dass es heißt, wir und die. Natürlich gibt es Differenzen, so wie es auch in der frühen Kirche Differenzen gegeben hat, Unterschiede, mit denen wir uns schwer tun und Unterschiede, mit denen sich auch die erste Gemeinde, glaube ich, nicht leicht getan hat. Hellenisten und Hebräer haben wohl auch ganz andere kulturelle Prägungen gehabt und das Zusammenleben und womöglich auch das gemeinsame Feiern ist nicht so einfach gewesen. Da mag es schon Spannungen gegeben haben. Die da, die kommen mit ihrem Wohlstand daher, haben es anderswo gut gehabt, während wir hier unter der Besatzung gelitten haben. Und dann, wenn es ihnen nicht mehr gut geht, dann müssen wir uns auch noch um die kümmern? Ich weiß nicht, ob es so war. Aber ich weiß, dass es in der Kirche immer wieder dieses Denken gegeben hat und natürlich bis heute gibt, auch in unserer Kirche, in unseren Gemeinden. Dieses Denken, wir und die. Und das kann sich an 100 verschiedenen Punkten festmachen. Die Strengen gegen die Lockeren, die Alten gegen die Jungen, die Frommen gegen die weniger Frommen, dieser Geschmack gegen jenen, der innere Kern gegen die, die eigentlich eh nicht dazugehören, wir und die. Ein uraltes Spiel. Aber was wir aus beiden Geschichten lernen können, ist, dass eines in der christlichen Gemeinschaft, in der Gemeinde, in der Kirche nicht geht. Dass wir aufgrund dieses Wir und die übereinander hinwegschauen. Dass wir einander nicht mehr sehen. Dass wir einander nicht mehr wahrnehmen. Und Sie wissen es ja. Handeln fängt mit dem Wahrnehmen an. Ich denke, jeder von Ihnen kennt diese Beispiele. Es ist nur, weil es eben bei mir wieder relativ nahe war. Wir waren vor ein paar Wochen in Wien und mitten am Kohlmarkt auf einmal ein Mann mit amputierten Beinen mitten auf dem Ding. Und dann ist so, die eine Reaktion ist, du siehst das und bist und willst hinschauen. Und gleichzeitig ist die andere Reaktion da, nicht hinschauen, denn wenn du hinschaust, trittst du sozusagen in Kontakt, da könnte so etwas wie eine minimale Beziehung und daraus eine minimale Verantwortung resultieren und da müsstest du womöglich irgendetwas tun und deswegen wegschauen. Das ist genau dasselbe Prinzip, das beim barmherzigen Samariter funktioniert. Die sehen den dort liegen, aber würden sie wirklich hinschauen, müssten sie was tun. Deswegen der Blick weg. Und nur der Samariter schaut hin und lässt es zu, dass dieses Hinschauen ihn berührt. Und dann handelt er. Und im Grunde ist es auch hier ähnlich, auch wenn wir es als klein betrachten mögen. Die urchristliche Gemeinde hat es offensichtlich nicht als klein angesehen. Wenn die hellenistischen Witwen übersehen werden, dann geht das nicht. Dann wollen die Apostel nicht wegschauen, sie wollen hinschauen, diese Sache zur Kenntnis nehmen, darauf reagieren und handeln. Ich komme zum nächsten. Wenn wir diese Geschichte anschauen, ich darf ein bisschen ins Grundsätzlichere hineingehen. Schaffen Sie es noch? Oder soll ich kürzen? Keiner traut sich. Man hat unsere Geschichte oft auch angesehen als den Beginn der Diakonie. Und das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Immerhin kommt dieser Begriff davor und es geht um einen Dienst, es geht um den Dienst am Menschen. Trotzdem muss man ein bisschen aufpassen, denn in unserer Zeit gibt es eine merkwürdige Spannung, einen deutlich spürbaren Abstand zwischen Diakonie und Kirche auf evangelischer Seite und dasselbe spielt sich auf katholischer Seite ab zwischen Caritas und Diakonie. Viele sagen, Diakonie und Caritas, das ist gut, das unterstützen wir, da wird Gutes getan, aber Kirche, naja, was tut Kirche schon? Das ist das Bild weitestgehend in der Öffentlichkeit. Caritas und Diakonie genießen hohes Ansehen, die Kirchen weniger. Und manchmal wird sogar in der Kirche so gedacht. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das verfolgt hat, wahrscheinlich nicht besonders viele, aber für mich war es erstaunlich zu sehen, welche Konflikte sich in den letzten Monaten daran entzündet haben, dass die katholische Bischofskonferenz eine Restrukturierung der katholischen Sozialakademie vornehmen wird. Da war auf einmal in Leserbriefen zu hören, dass die Kirche damit das Evangelium verrate und ihre Glaubwürdigkeit verliere. Gerade so, als würde der christliche Glaube nur in seiner sozialen, karitativen und diakonischen Dimension bestehen. Aber es ist fatal, wenn man diese beiden Größen auseinanderdividiert. Denn gerade unsere Erzählung aus der Apostelgeschichte macht deutlich, beides gehört zusammen. Es ist nicht voneinander zu trennen. Eines erwächst aus dem anderen. Der Glaube führt zum Tun und das Tun erwächst aus dem Glauben. Das Tun bestärkt den Glauben, erdet ihn, macht ihn leibhaftig und der Glaube bindet das Tun zurück an Gottes Liebe und schenkt einen neuen Blick, Hoffnung und Mut. Und in der Kirche hat immer beides zusammengehört. Auch am Anfang der evangelischen Diakonie hier in Oberösterreich steht die Kirche. Aus der Arbeit in der Pfarrgemeinde erwächst die Fürsorge für kranke und alte Menschen, für Menschen mit Beeinträchtigungen. Dass sich Diakonie und Kirche auseinanderentwickelt haben, das hat seine Gründe. Aber gut war es weder für die Diakonie noch für die Kirche. Und dass hier bei euch in Kirchdorf und Windischgarsten ausgehend vom Schloss Klaus die Bewegung der Diakonie in der Gemeinde entstanden ist, das ist eine Gegenbewegung, die ganz klar versucht, wieder auf die richtige Spur zu kommen. Natürlich ist es nicht immer leicht, diese Verbindung zu halten, denn jede dieser Institutionen hat ihre spezifische Aufgabe und alle Hände voll zu tun. Und immer ist es in unserer Gesellschaft leichter, Probleme zu identifizieren und sie dann an kompetente Menschen und Institutionen auszulagern. Aber das ist auch problematisch, denn was ausgelagert wird, das gerät aus dem Blick, darum muss ich mich nicht mehr kümmern, ist nicht mehr meine Verantwortung und damit entwickelt man sich auseinander. Und so kann diese komische Einstellung entstehen, die Kirche wäre für das Geistliche und die Diakonie für das Leibliche oder seelische Wohl verantwortlich. Aber eigentlich ist Kirche Diakonie und Diakonie ist Kirche. Denn wir dürfen nie vergessen, und damit komme ich zum Schluss, was sich unter uns verwirklichen will, was Gestalt gewinnen will unter uns und was sich in und mit uns inkarnieren will, leiblich werden will. Es ist nicht weniger als das Reich Gottes, das Reich der Liebe und Barmherzigkeit, der Gerechtigkeit und Wahrheit, der Freude und Schönheit, das Reich, in dem einer die Last des anderen trägt, in dem man einander annimmt, so wie Christus uns angenommen hat. Der Glaube, das wissen wir als Gemeinde, die wir hier sind, der Glaube ist nie individuell, nur auf das eigene Heil bezogen und auf das eigene Wohlergehen. Der Glaube beginnt beim Einzelnen, aber er greift weit über den Einzelnen hinaus. Er hat ein viel größeres Ziel, einen viel weiteren Horizont. Im Glauben geht es nicht einfach um das eigene Heil. Es geht auch nicht nur um die Gemeinschaft der Glaubenden. Es geht um das Heil der Welt und die Versöhnung der Welt. Um das Seufzen der Kreatur, das gestillt werden soll, schon hier durch unser Leben und Handeln. Die Mahlzeiten und der Tischdienst, von dem in der Apostelgeschichte die Rede ist, und der Dienst am Wort Gottes, sind kein Gegensatz. Es sind allenfalls die zwei Seiten der einen Medaille. Und es ist ja auch auffällig, dass für diesen Dienst Menschen gesucht werden mit einem guten Ruf, voll Heiligen Geistes und Weisheit. Und es ist kein Zufall, dass der erste Diakon, sozusagen Stephanus, zum ersten Märtyrer des Christentums wird, aufgrund seiner Predigt. Diese Seite der Kirche, auf die die Apostel hier so viel Wert legen, die hat die Kirche viele Jahrhunderte lang mitgenommen. Und viele Jahrhunderte lang, gerade in der ersten Zeit, in den ersten drei Jahrhunderten der Verfolgung, war das etwas ganz Markantes, was die christliche Gemeinde erkennbar gemacht hat. Als Kaiser Konstantin 313 das Christentum erlaubt, und jetzt höre ich wirklich auf, gibt es noch einmal so etwas wie einen Backlash, einen Rückschlag. 361 bis 363 regiert Kaiser Julian und er möchte die Uhr zurückdrehen, das Christentum wieder verbieten und das Heidentum stärken. Und dann sagt er zu seinen Leuten, den hohen Priester der verschiedenen Kulte: Liebe Leute, es genügt nicht, dass wir spektakuläre Opferfeste veranstalten. Warum glauben wir, das wäre genug? Warum merken wir nicht, und jetzt redet er über die Christen, dass es ihre Menschenliebe gegenüber den Fremden ist, ihre Sorge für die Gräber der Toten und die vorgebliche Heiligkeit ihres Lebens, welche das meiste dazu beigetragen haben, diesen Atheismus zu verbreiten. Ich glaube, dass wir wirklich und wahrhaftig jede dieser Tugenden praktizieren sollten. Richte in jeder Stadt einige Herbergen ein, sodass Fremde von unserer Menschenfreundlichkeit profitieren. Ich meine nicht allein für unsere Leute, sondern auch für andere, die in Geldschwierigkeiten sind. Warum? Weil er die Christen als Vorbild hat. Es ist beschämend, dass alle Menschen sehen, wie unsere Leute unsere Hilfe entbehren, wo doch kein Jude je betteln muss und die gottlosen Galiläer nicht nur ihre eigenen Armen, sondern auch noch unsere unterstützen. Das war die Strahlkraft eines inkarnierten Evangeliums, die selbst denen, die von Grund und entschieden auf dagegen waren, beeindruckt hat. Das ist der Kern dessen, was in unserer kleinen Geschichte aus der Apostelgeschichte drinnen steckt. Gott gebe, dass wir hinsehen und handeln. Amen.